Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, diesen 117. Impuls widme ich dem Thema die Berufung der Laien. Ich setze dabei ein wenig die Reihe über unseren katholischen Katechismus fort und beziehe mich dabei auf die Abschnitte 871 bis 945. Ich möchte beginnen mit einem kleinen Witz. Zwei Reisende sitzen in einem Zugabteil, schweigen. Plötzlich spuckt der eine dem anderen haargenau am rechten Ohr vorbei und sagt: "Gestatten, Knoch, Kunstspucker." Der andere, ziemlich verblüfft, spuckt Sekunden später seinem Gegenüber genau auf das rechte Auge und sagt: "Gestatten, Meier, Laie." Vielleicht haben wir in diesem kleinen Witz schon eine gute Definition, was ein Laie ist. Das Wort Laie kommt ja eigentlich aus dem Griechischen und hängt zusammen mit dem griechischen Wort für Volk, Laos, Laikos, der zum Volk Gehörige. Gemeint ist der zum Volk Gottes Gehörige. Im Deutschen hat sich ein Gegensatz entwickelt in der Wortbedeutung. Laie wird sozusagen definiert als Nicht-Fachmann oder wie in unserem Witz eben Nicht-Künstler. Aber das ist eigentlich mehr ein deutsches Problem. In den meisten anderen europäischen Sprachen wird der Nicht-Fachmann mit anderen Wörtern belegt und der Laie ist tatsächlich nur der Vertreter des Volkes Gottes im kirchlichen Sprachraum. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir sowohl für unser Verständnis von Laie, genauso wie auch für unser Verständnis von Kleriker, Priester, die wir sozusagen oft dem Laien dann entgegensetzen, eine durchweg positive, sprich nicht mit Defiziten behaftete Vorstellung dieses Wortes Laie entwickeln. Das betont auch unser Katechismus. Wahre Gleichheit und Würde und Tätigkeit kommt dem Laien zu, Kraft, der alle, je nach ihrer eigenen Stellung und Aufgaben, am Aufbau des Leibes Christi mitwirken. Es gibt ein wunderschönes Bild von Kirche, das uns das ein bisschen deutlicher erklärt. Jesus selbst stellt den Jüngern im Abendmahlsaal beim letzten Abendmahl im Matthäusevangelium eine wichtige Frage. Welcher von beiden ist größer? Wer bei Tisch sitzt oder wer bedient? Natürlich der, der bei Tisch sitzt, antwortet Jesus selbst auf diese Frage und ergänzt dann: Ich aber bin unter euch wie der, der bedient. Wenn wir das Verhältnis zwischen Hierarchie, Klerikern, Priestern, Bischöfen Diakonen und Laien definieren, dann ist es genau dieses Verhältnis. Der Laie sitzt am Tisch, alle anderen Stände der Kirche bedienen. Gerade das Amt in der Kirche wird nicht als etwas Höheres definiert, dem sozusagen die Laien untergeordnet sind, sondern es wird als Dienst definiert, das den Laien zugeordnet ist. Du bist als Laie der, der bedient wird und bist deswegen am Tisch. Und dieser Tisch ist im gewissen Sinne auch schon der Tisch, der dir vom Herrn selbst bereitet worden ist, an den er dich in der Taufe gesetzt hat und dir jetzt Diener zugeordnet hat, die dir helfen, letztlich deinen Platz am Tisch auszufüllen, deinen Platz in der Kirche, besser dann im Reich Gottes auszufüllen. Der Laie ist der Vertreter, das Glied des Volkes Gottes schlechthin, um den sich die gesamte Kirche mit ihren Diensten dreht. Es gibt eben nicht ein Oben und Unten in der Kirche, sondern es gibt eigentlich eine einzige Gemeinschaft, die füreinander da ist und wo gerade der Getaufte in seiner Würde in der Mitte ist und alle anderen Dienste diesem Getauften zugeordnet sind. Damit sind wir schon beim Kern des Laiendienstes. Alles, was du als Laie bist, was du als Christ bist, was du in der Nachfolge Christi bist, bist du durch deine Taufe. In der Taufe hat dich Christus zum Glied des Gottesvolkes, zum Kind Gottes geweiht, gesalbt. Deswegen heißt du ja auch Christ. Christ kommt von Christus und Christus ist der Gesalbte. Du bist wie Christus gesalbt in einen dreifachen, in eine dreifache Würde hinein. Das drücken wir auch unmittelbar bei der Taufe durch die Chrisam-Salbung aus. Der Priester, der Diakon, der Taufspender verwendet bei der Taufe das vom Bischof speziell dafür geweihte Chrisam-Öl, das auch bei der Priesterweihe, auch bei der Bischofsweihe Anwendung findet, bei der Firmung natürlich vor allem auch. Und in dieser Salbung wirst du dreifach gesalbt. Die erste Salbung ist deine Salbung zum Priester. Da müssen wir immer aufpassen, auch da gibt es ein sprachliches Problem, denn das Wort Priester, priesterlich, hat zwei Bedeutungen. Hier in Bezug auf die Taufsalbung geht es um das alttestamentliche Priestertum. In der Priesterweihe geht es um das neutestamentliche Priestertum, das im Lateinischen durchaus unterschieden wird. Im Deutschen haben wir dasselbe Wort dafür. Im Alten Testament geht es beim Priester um die Aufgabe, für das Volk Gottes zu beten und zu opfern. Das heißt, das Volk Gottes in der Gegenwart Gottes zu repräsentieren, ist damit zu heiligen durch das Gebet und durch das Herabrufen der Gnade Gottes. Du bist als Getaufter würdig, Gott zu nahen und ihm die ganze Umwelt, in die du gestellt bist, vor sein Angesicht zu halten, damit er diese deine Umwelt, wir nennen es im Zellsystem den Oikos, mit seiner Liebe durchdringen kann. Stellvertretend für viele andere erlaubst du Gott, sein gnadenreiches, segensreiches Wirken an deinen Mitmenschen zu vollziehen. Das ist unser erster grundsätzlicher Dienst an dieser Welt, der unwahrscheinlich wertvoll und mächtig ist, weil Gott mächtig ist und weil er deine stellvertretende Erlaubnis braucht, damit er mit seinem Heil in diese Welt eintreten kann. Die zweite Salbung bezieht sich dann auf das Prophetentum. Der Prophet wurde schon im Alten Testament gesalbt und ihm ist das Wort Gottes anvertraut. Dir ist als Getauftem ganz besonders das Wort Gottes anvertraut. Es gibt sogar noch einen eigenen Ritus in der Taufe, den Ephata-Ritus, wo der Priester Mund und Ohren berührt und sagt dazu, dass eben das Wort Gottes in diesen Menschen nun durch das Hören eintreten soll und durch das Verkünden wieder weitergegeben werden soll. Evangelisierung ist dir aufgetragen. Du bist der erste Verkünder des Wortes Gottes. Bei deinen Kindern, wieder in deinem Oikos, bei den Menschen, die Gott dir anvertraut hat. Wenn du dort das Evangelium nicht verkündest, wird es nicht verkündet. Die Priester, die Amtsträger, die Diakone haben den Auftrag, dem Gläubigen zu befähigen, das Evangelium weiterzugeben, es ihm so zu verkünden, dass er es weitergeben kann. Aber an der Stelle, wo du von Gott hingestellt bist, kannst nur du das Evangelium verkünden und evangelisieren. Bleibt der königliche Dienst, zu dem du gesalbt bist, der ein sehr breiter ist. Zunächst einmal ist der König im Alten Testament bereits der Hirte seines Volkes. Und so hast du die Aufgabe, guter Hirte zu sein. Er meint aber im weitesten Sinne dann, dein ganzes politisches, soziales Wirken, im weiteren Sinne auch eben Hirte zu sein und am Aufbau des Reiches Gottes in dieser Welt, auch im Zusammenleben der Menschen, im politischen Bereich, im Staat eben mitzuwirken. Du bist dort besonders gefordert, denn genau das ist sogar dem Vertreter des Klerus verboten. In der katholischen Kirche dürfen Kleriker keine politischen Ämter ausführen, um eben frei zu sein für den Dienst am Volk Gottes. Also der Kleriker hat Einschränkungen in seinem Wirken in der Welt, nicht du als Laie. Und dieser dreifache Dienst konkretisiert sich nun für den Laien in zwei Ständen. Der erste Stand ist sicher der Stand der Ehe. Es ist in gewissem Sinne ein besonders geweihtes Laientum für die Familie. Diese drei gesalbten Ämter auszuüben in der Familie, und ähnlich ist es dann im Ordensstand, der sich mehr über die Familie, außerhalb der Familie eben vollzieht. Auch die Ordensleute sind ja in einer großen Mehrheit letztlich Laien, die lediglich dort ihre Taufe versuchen intensiv zu leben. Nehmen wir wieder ein Wort mit auf den Weg. Für die nächste Woche Papst Johannes Paul II. Hat in seinem apostolischen Schreiben Christi Fidelis Laici das Evangelium von den Arbeitern im Weinberg betrachtet und dabei für die Laien besonders den Auftrag herausgegriffen: Geht auch ihr in meinen Weinberg. Ich möchte es wieder kürzen auf die vier Worte: Geht in meinen Weinberg. Der Laie im Witz vom Anfang hat ins Auge getroffen, obwohl er kein Künstler war. Vielleicht ist es auch bei uns so, wenn die Laien ihre Berufung in der Fülle leben, trifft durch sie das Wort Gottes in das Herz der Menschen. Besser vielleicht wie das der Künstler, der Fachleute, die meinen, sie wären Spezialisten des Wortes Gottes. Entscheidend ist, dass das Wort vom Glaubenden so gelebt wird, dass es durch das Leben überzeugt. Geht in meinen Weinberg. So bitten wir um den Segen Gottes. Segne und behüte euch der mächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.